Herzlich willkommen einer neuen Folge des Der Deine Mutter Podcast. Heute haben wir ein super spannendes Interview mit Herrn Dr. Hannes König, einem ehemaligen Dozent von mir und Psychoanalytiker, der uns alles rund um das Thema die ersten Lebensjahre, die Beziehung zur Mutter und natürlich auch, warum Märchen unglaublich wichtig sind für die psychische Entwicklung, berichten wird. Herr Dr. Hannes König hat selber ein Projekt, und zwar eine Vorlesungsreihe, die es auf YouTube und Patreon zu hören gibt. Wir werden euch das alles auch nochmal in die Infobox verlinken. Das ist unglaublich spannend, hört da unbedingt rein. Und wir wünschen euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem spannenden Interview.
Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Wir, Lulu und Leo, teilen zwischen Windeln und Milchpumpe bei einem Glas Wein ungeschönte Erfahrungsberichte aus unserem täglichen Wahnsinn des Mutterseins. Viel Spaß!
Und jetzt eine kurze Werbung.
Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter.
Mach's doch besser.
Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf. Mach's doch besser.
Werbung Ende. Hallo, wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Und an dieser Stelle würde ich erstmal direkt fragen, wer sind Sie und was machen Sie?
Ja, Hallöchen, vielen Dank für die Einladung. Hannes König ist mein Name. Ich bin von Beruf Psychoanalytiker. Ich bin gebürtiger Österreicher, habe in Österreich auch Psychologie studiert, kam dann vor 10 Jahren nach Berlin, um hier die Ausbildung zum Psychotherapeuten zu machen, habe eine eigene Praxis für Psychotherapie, führe dort Psychoanalysen durch und beschäftige mich viel mit Musik, viel mit Filmen. Schreib ein bisschen darüber.
Schön, spannend. Sehr spannend. Und dann vielleicht auch zum Punkt für alle Hörer, die noch nicht mit Psychoanalyse in Kontakt gekommen sind, vielleicht einfach mal ganz kurz ist wahrscheinlich schwierig bei Psychoanalyse, aber wenn es geht, was man darunter versteht oder was so ein bisschen der Grundgedanke ist, damit, einfach zum Verständnis für die Folge.
Ja, also Psychoanalyse wird von jeher als drei Dinge beschrieben. Es wäre als erstens eine Gruppe von verschiedenen Theorien, die es darüber gibt, wie die Psyche funktioniert. Ganz klassisch von Sigmund Freud begründet, aber hat sich sehr weit auch von Freud entfernt. Es gibt eine Kritik an Freud, es gibt vieles, wo Freud Recht behalten hat. Es ist heute ein großer Ansatz geworden, wie man sich die Funktionsweise der Psyche vorstellt. Das wäre das Erste. Das Zweite ist, dass wir unter der Psychoanalyse bestimmte Methoden verstehen, die man verwendet, um unbewusste Dinge herauszufiltern. Überall dort, wo Menschen denken, fühlen und irgendein Verhalten zeigen, sind unbewusste Prozesse beteiligt. Man kann mit sehr speziellen Methoden herausfinden, was passiert denn eigentlich hinter der Oberfläche in einem Menschen? Warum fühlt er was? Warum verhält er sich wie? Warum denkt er was? Als drittes wäre Psychoanalyse ein tatsächliches Therapieverfahren, das heißt eine Methode, die man verwenden kann, um Menschen mit psychischen Erkrankungen zu helfen. Und klassischerweise wird dann noch ein vierter Aspekt betont, nämlich die Psychoanalyse als Gesellschaftskritik, wo man sich anschauen kann, warum passieren gesellschaftlich politische bestimmte Dinge, warum entwickeln sich bestimmte Dinge, was kann man machen, um die Welt ein bisschen besser zu machen.
Wenn ich das richtig verstehe, weil ich auch selber auch schon mal in Therapie war, noch nicht Psychoanalyse, meistens Verhaltenstherapie, geht es in der Psychoanalyse ja oft sehr auch stark um die Kindheit. Ist das richtig?
Genau, das ist richtig. Sie haben das vielleicht schon mal in den Medien gesehen. Wenn Psychotherapien in den Medien dargestellt werden, gibt es immer eine Couch und dann liegen da die Patienten immer drauf. Das ist Psychoanalyse. Ja. Die überwiegende Mehrheit der durchgeführten Psychotherapien findet nicht so statt. Ja. Psychoanalyse ist nur eine sehr kleine Anzahl von Behandlungen. Ja. Sehr langwierige Behandlung, sehr intensive Behandlung. Da liegen Patienten auf der Couch, kommen 3 oder 4 Mal die Woche und es wird tatsächlich in der Kindheit, aber auch in den Fantasien umgewühlt. Und dann daraus versucht, dem Patienten zu helfen.
Spannend. Mache ich vielleicht auch mal.
Ich kann es nur empfehlen.
Ich melde mich.
Ja.
Also tatsächlich, ist auch sehr spannend. Genau, heute geht es natürlich wieder auch um ein Mutterthema und da das eben sehr passend ist, Psychoanalyse, viel Kindheit, auch um die ersten Lebensjahre eines Kindes. Und da würde ich sagen, steigen wir jetzt auch direkt einmal ein und zwar aus psychoanalytischer Sicht, was passiert denn eigentlich nach der Geburt?
Also vielleicht mal, um an einem Punkt anzufangen, wir wissen heute aus der Forschung, dass ein Neugeborenes auf die Welt kommt mit einem angeborenen Temperament. Das heißt, jeder Säugling, wenn er gesund auf die Welt kommt, ist dazu in der Lage, ganz viele Dinge zu machen und zu leisten. Mhm. Das Temperament beinhaltet bestimmte emotionale Fähigkeiten, die so ein kleiner Säugling hat, auch bestimmte kognitive Fähigkeiten. Damit ist nicht gemeint, dass er denken kann, aber dass er im Gehirn Dinge verarbeiten kann. Mhm. Und es ist gemeint, dass ein Säugling auch bestimmte Verhaltensweisen instinktiv zeigen kann.
Wie zum Beispiel? Was wäre
da? Na, wie zum Beispiel schreien, wenn was wehtut.
Ja.
Oder den Kopf oder den Körper so zur Mutter hin auszurichten, die Brust zu finden, solche Dinge. Und das heißt, ein Säugling kann am Anfang schon eine ganze Menge und das hat auch einen evolutionären Sinn. Also der Säugling muss ja evolutionär gesehen in die Lage kommen, zu kommunizieren, was ihm eigentlich fehlt. Ist ja alleine nicht überlebensfähig. Deswegen hat sich im Laufe der Evolutionsgeschichte ein System herausgebildet, dass ein Säugling aufgrund von ganz rudimentären, basalen Dingen sagen kann, dass was nicht in Ordnung ist.
Mhm.
Und demgegenüber hat sich auch herausgebildet, dass die Erwachsenen natürlich auch ein Gespür dafür haben, zu erahnen, herauszufinden, was denn dem Säugling tatsächlich fehlt.
Mhm.
Das heißt, evolutionär gesehen ist es die Aufgabe der Mutter, der Erwachsenen und vom Säugling nach der Geburt eine Beziehung herzustellen, einen Beziehungsrahmen herzustellen, wo es möglich ist, dafür zu sorgen, dass der Säugling überlebt, dass es ihm gut geht, dass er sich entwickeln kann. Und das ist sehr komplex, das ist sehr kompliziert, sich das anzuschauen, was da eigentlich genau zwischen den beiden, zwischen den Erwachsenen und dem Säugling passiert.
Kann man sagen, wenn es jetzt um das Thema Temperament geht bei Säuglingen, kann man sagen, dass ein Säugling schon mit einem eigenen Charakter auf die Welt kommt? Oder ist es alles Erziehung und Umwelteinflüsse?
Ja, also womit ein Säugling auf die Welt kommt, ist instinkthaftes Verhalten.
Ja.
Das ist noch kein Charakter.
Ja.
Das, was wir durch psychoanalytische Forschung herausfinden konnten, was auch Eingang gefunden hat in die herkömmliche Psychologie, ist ja, dass von Beginn der Geburt an der Säugling mit seinem Temperament interagiert, also Beziehungserfahrungen mit der Erwachsenenwelt sammelt. Und das, was in den ersten Lebensjahren dann an Beziehungserfahrungen gespeichert wird, das formt dann den Charakter. Das heißt, ein kleiner Teil, das Instinktive, ist tatsächlich am Charakter angeboren. Aber wir sagen, die überwiegende Mehrheit des Charakters, unserer Persönlichkeit, die überwiegende Mehrheit, wie unsere Psyche funktioniert, wird bestimmt durch die frühkindlichen Beziehungen.
Genau, da habe ich tatsächlich auch eine Frage. Und zwar habe ich letztens irgendwo gelesen, dass gerade das Lebensjahr von 0 bis 3 am prägendsten ist, vor allem für spätere Beziehungsmuster. Ich wollte erstmal dazu Ihre Meinung wissen. Und häufig ist es ja so, dass viele sagen, da kriegen ja Babys eh noch nicht viel mit. Die kriegen ja erst was mit, wenn die 7 oder 8 sind und Dinge verstehen. Das ist ja viel schlimmer.
Der alte Sigmund Freud hat herausgefunden, dass unsere Psyche die Aufgabe hat, Erregung zu verarbeiten. Und das macht die Psyche natürlich ein Leben lang.
Ja.
Das, was er in der klassischen Psychoanalyse beschrieben hat, wir sind da jetzt so in der Jahrhundertwende vom 19. ins 20. Jahrhundert, war, dass in der frühen Kindheit, vor allem in den ersten Lebensjahren, ganz fundamentale Mechanismen, Schablonen gespeichert werden, wie ein Mensch, wie ein Gehirn, wie eine Psyche Erregung verarbeitet.
Mhm.
Und diese Schablonen bleiben ein Leben lang aktiv.
Ja.
Das heißt, die werden in den ersten Lebensjahren gebildet. Das klingt bei Freud immer sehr technisch. Freud ist ein Mechaniker, der hat ein sehr physikalisches Verständnis, ein sehr neurowissenschaftliches Verständnis. In den Generationen nach ihm hat man das ein bisschen sensibler, ein bisschen mehr beziehungstechnisch beschrieben. Zwei, die da sehr hervorzuheben sind, wären John Bowlby und Mary Ainsworth. Das waren zwei, ein Analytiker, eine Analytikerin, die sogenannte Bindungstheorie begründet haben. Und die haben herausgefunden, dass tatsächlich in den ersten Lebensjahren es ja nicht nur darum geht, Erregung zu verarbeiten, sondern es geht ja auch darum, Beziehung zu regulieren.
Ja.
Und die Muster, die wir früh speichern, die bleiben tatsächlich ein Leben lang aktiv und die kriegen wir auch sehr schwer weg, wenn die erstmal in einer bestimmten Art und Weise gespeichert sind.
Haben Sie vielleicht irgendein Beispiel, dass man sich das mal vorstellen könnte für ein vielleicht auch destruktives Beziehungsmuster, was man frühkindlich erfahren hat und wodurch sich das dann im Erwachsenenalter äußern könnte?
Ja, der Klassiker an Störung, der sehr früh entsteht, wären ja die Störungen, die so aus dem Kreis der Borderline-Störung kommen. Mhm. Borderline-Störung bedeutet, dass ein Mensch nicht dazu in der Lage ist, ein durchgängiges Bild von einer anderen Person aufrechtzuerhalten. Ein durchgängiges Bild, wo die andere Person auch mal enttäuschend sein kann und trotzdem insgesamt gut ist. Sondern das Typische bei Menschen, die so eine Borderline-Struktur haben, wäre ja, dass ein Mensch, der eine Enttäuschung ist, sofort der absolut Böse ist und dann sofort bekämpft werden muss und sofort die Beziehung abgebrochen werden muss. Und demgegenüber, wenn ein Mensch irgendwie nett zu einem ist, dass dann so ein ganz immenses Anklammern entsteht und so ein Verschmelzungsbedürfnis entsteht und man muss den dann die ganze Zeit um sich haben. Das würde zurückgehen auf die Unfähigkeit der Erwachsenenwelt, so einem Neugeborenen, dann Säugling, dann Kleinkind, zu vermitteln, dass diese Graustufen an Beziehung möglich sind. Mhm. Das heißt, dass es möglich ist, die gute Mutter zu sein, insgesamt die gute Mutter zu sein, obwohl es natürlich auch Frustrationen gibt, obwohl man nicht immer da ist. Ja. Und das muss in der Beziehung der Mutter zum Kind, das muss gespeichert werden. Das muss durch ganz viel Erfahrung wiederholt werden, dass ich das speichern kann und dann tatsächlich als gesunde Bindungsfähigkeit bleiben kann.
Also quasi, dass man auch mal traurig ist oder auch mal nicht gut gelaunt ist, dass einem mal zu viel ist und das auch zeigt und nicht immer den positiven Schein nach außen trägt. Habe ich das richtig verstanden? Oder?
Ja, genau. Das wäre jetzt auch noch meine Folgefrage. Was könnte denn die Mutter in Anführungsstrichen falsch machen, dass es zu einer eventuellen Borderline-Persönlichkeitsstruktur beim Kind später kommt?
Die Schwierigkeit in der Antwort ist, dass sich eben wir Psychoanalytiker vor allem für die unbewussten Dinge in dieser Beziehung interessieren.
Ja.
Das ist so die Schwierigkeit. Das heißt, man kann jetzt nicht so einen sehr leichtfertigen Grund oder einen Tipp geben.
Ja.
Aber ganz allgemein gesagt ist das Gefährlichste, das einem Kind passieren kann, wäre es, mit Erwachsenen konfrontiert zu sein, die das Kind selber benutzen, damit es den Erwachsenen selber besser geht.
Ja.
Also gesunde Eltern bei all den Fehlern und wenn die nicht da sind und wenn die wirklich auch mal die Geduld verlieren und so weiter, schaffen es ja trotzdem, insgesamt eine Atmosphäre zu vermitteln, wo das Kind spürt, na, es geht ja trotzdem um mich.
Ja.
Es geht nicht darum, dass ich so sein muss, wie meine Mutter mich haben möchte, damit ich nur dann geliebt werde.
Ja.
Also eine Borderline-Störung oder schwere Formen von narzisstischer Störung entstehen immer dann, je mehr ein kleines Kind das Gefühl hat, ich muss fundamental anders sein, weil so wie ich jetzt bin, werde ich nicht geliebt und bin ich nicht in Ordnung und dann ist meine Mutter böse oder dann ist meine Mutter beleidigt.
Ja, ja, verstehe.
Ja, ich finde es aber auch ein spannendes Thema, weil ich jetzt als Mutter bin ja auch oft mit der Situation konfrontiert, dass das Kind schlecht gelaunt ist und ich natürlich dann, also nicht intuitiv, sondern aus dem Moment heraus super genervt darüber bin.
Ja.
Weil ich mir denke, das nervt mich natürlich extrem, dass du gerade so schlecht gelaunt bist.
Mhm.
Ich aber auch durch meine, glaube ich, jahrelange Therapieerfahrung mir dann wieder sage, nee, ich will aber ja auch, dass sie lernt, es ist okay, schlechte Laune zu haben. Also da würde ich mir jetzt die Frage stellen, okay, wie findet man die Balance unter zu sagen, okay, ich bin ja auch nur ein Mensch und bin mal einfach genervt von einem Verhalten meines Kindes. Und trotzdem lass das Kind dabei nicht spüren, dass es nicht in Ordnung ist, sondern dass es in Ordnung ist, aber es trotzdem mich nervt.
Ja, das ist Übungssache.
Ja.
Das ist Übungssache und vor allem wäre es wichtig, in Austausch mit anderen Müttern, mit anderen Erwachsenen zu gehen, auch mit männlichen Freunden zu gehen.
Ja.
Je mehr man auch als Mutter, als Vater mit anderen darüber spricht und erzählt, wie passieren denn die Kontakte? Was eskaliert denn mit meinem Kind? Desto mehr kann im Gespräch mit den anderen auch eine andere Haltung, eine andere Perspektive dazukommen und man kann erkennen, was denn vielleicht schiefläuft oder was man denn vielleicht besser machen könnte.
Ja, spannend.
Was ist, wenn die Mutter wenig präsent ist, weil sie beispielsweise schon nach 3 Monaten wieder arbeiten muss? Ich war vor kurzem für 2 Monate in Südfrankreich und da weiß ich, dass mir jemand erzählt hat, was, dein Kind geht mit 3 Monaten nicht in die Krippe. Das ist ja total ungewöhnlich, weil in Frankreich eigentlich jedes Kind mit 3 Monaten schon in die Krippe geht. Und da würde ich mich jetzt fragen, aus psychoanalytischer Sicht, ob das mögliche Konsequenzen hätte.
Na, vielleicht was Grundsätzliches. Mhm. Also man findet in der Literatur natürlich immer wieder beschrieben, dass die Mutter so wichtig ist und wann der Vater wichtig wird und so weiter. Das ist ein bisschen ungenau. Wir würden aus heutiger Perspektive sagen, das Entscheidende ist ja, dass das mütterliche Beziehungsangebot qualitativ ein anderes ist als das väterliche Beziehungsangebot. Und deswegen ist vollkommen klar, dass das mütterliche Beziehungsangebot natürlich nicht von der Mutter kommen muss. Mhm. Das kann von einer anderen Frau kommen, das kann von einem anderen Mann kommen. Hauptsache spannend, die Qualität ist sozusagen mütterlich. Als Name benutzen wir das. Und so kann auch das väterliche Beziehungsangebot von einer Frau kommen, von einem älteren Bruder kommen, von anderen Erwachsenen kommen.
Das finde ich aber ein super wichtiger Punkt, weil oft man hat in der Therapie immer das Gefühl, die Mutter ist schuld oder... Oder man denkt auch, okay, ich bin doch die Mama, ich muss im ersten Jahr doch präsenter sein. Und ich habe jetzt gedacht, gerade in der heutigen Zeit ist ja auch oft so, dass Väter in die Elternzeit gehen, was ich super finde. Aber sprich, aus psychoanalytischer Sicht kann auch der Vater die Mutterrolle übernehmen.
Also genau genommen wäre ja das Gesündeste für so ein Kind, wenn es mehrere Personen hat, also natürlich mindestens eine Person, aber vielleicht eben auch 2 Personen, 3 Personen, die so ein mütterliches Beziehungsangebot irgendwie abdecken können.
Okay.
Und davon getrennt müssten andere Personen für das väterliche Beziehungsangebot verantwortlich sein. Das kann also nicht wechseln. Das ist eher problematisch.
Ja. Was wäre denn beschrieben ein mütterliches Beziehungsangebot und ein väterliches?
Ja, das mütterliche Beziehungsangebot ist das der Bindung.
Ja.
Bindung, und das heißt, ein ganz früh im Leben braucht ein Säugling eine Atmosphäre, in der der eigene Körper, die eigenen Bedürfnisse, Erfahrungen der Befriedigung, der Bindung, der Liebe, des Urvertrauens irgendwie gespeichert werden können. Dafür ist die Mutter, das mütterliche Beziehungsangebot zuständig.
Aber Mutter kann theoretisch auch
Das kann der Vater sein, das kann die Oma sein. Wenn Sie jetzt zum Beispiel an ein homosexuelles Pärchen denken, das funktioniert alles, ohne dass das Kind irgendeinen Schaden nehmen würde.
Ja.
Das väterliche Beziehungsangebot hat, wie wir ein bisschen überspitzt sagen, immer die Aufgabe, das Kind von der Mutter wegzubringen.
Also
ab einem bestimmten Alter muss der Bindungskontext verlassen werden. Wenn die Kinder dann zu sehr an der Mutter hängen, können die sich nicht für andere Kinder begeistern, für die Welt begeistern, können keine Eigenständigkeit entwickeln. Der Vater, väterliche Beziehungsangebot, ist das, wo es ums aufregende Spielen geht, ums Weltentdecken geht, um die Aggression geht, um das Grenzen austesten geht. Das heißt, wo sozusagen der Bindungskontext verlassen werden kann. Mhm. Deswegen ist es auch wichtig, dass dieses Angebot von unterschiedlichen Menschen kommt.
Ja.
Weil das Kind sollte die Erfahrung machen, dass es in Ordnung ist, aggressiv zu sein, dass es in Ordnung ist, die Welt zu entdecken. Und zum Beispiel sich mit dem väterlichen Beziehungsangebot zu reiben, auseinanderzusetzen und trotzdem immer wieder in den sicheren Hafen der Bindung zurückkehren kann.
Ja, schön. Ja.
Wenn das ein und dieselbe Person ist, könnte das Kind Konflikte entwickeln. Und das sind dann die Patienten, die später bei mir auf der Couch
sind. Ja. Aber das ist ja spannend. Man sagt ja auch oft, dass sie alleinerziehend ist, dass es trotzdem wichtig ist, dass es noch eine Oma oder ein Freund oder eine zweite Person gibt. Mhm. Wer das jetzt ist, ob das jemand aus der Familie ist, ist dann egal. Aber quasi, dass man immer, ich weiß gar nicht, in der heutigen Zeit muss man ja immer so aufpassen, wenn man sagt Mutter oder Vater, weil es ist ja immer alles, und es ist nicht primär auf ein Geschlecht zugeordnet ist, sondern eben mütterlich und väterlich. Und das finde ich eigentlich ist... finde ich super interessant und ich glaube, das kennt auch jeder. Also man hat ja so diese mütterliche Art und eben der Vater, der Racker, der die Dinge macht, wo wir Frauen oder wo die Mama denkt, oh Gott, das würde ich doch nie machen. Aber das braucht das Kind eben auch, so diesen
Vor
Wechsel.
Vor allem werden Sie ja wahrscheinlich auch beobachten können, dass Kinder ja auch eine Neugierde dafür entwickeln.
Ja.
Also Kinder suchen dann ja auch ab einem bestimmten Alter nach anderen Personen, mit denen die dann Nähe herstellen wollen und mit denen die zum Beispiel ein bisschen aufregender spielen und toben wollen. Und passiert dann eigentlich nicht mit der Mutter. Kann zwar auch passieren, schadet dann ja nicht, aber eigentlich entsteht so eine Neugierde, sich jemand anderen zu suchen.
Das haben uns auch mehrere Follower eben auch geschrieben und das erlebe ich selber gerade. Mein Kind ist jetzt 2,5, geht auf die 3 zu und gerade ist auch so eine Phase, wo ich als Mutter eher stark abgelehnt werde, ja, und der Kontakt zum Vater viel mehr gesucht wird oder dann, nee Mama, du darfst mich nicht anziehen, das darf nur Papa machen, so was vielleicht dahinter steckt.
Ja, also Sie müssen ja sich vorstellen, das Gehirn des Kleinkindes ist ja aufgrund der instinkthaften Basis mit ganz viel Potenzial ausgestattet, was sich entwickeln muss. Und dazu gehört ja zum Beispiel die Entwicklung von so einer Bindungsfähigkeit, die ist ganz wichtig für die Liebesfähigkeit. Das läuft in der engen Verbundenheit mit der Mutter, indem sich die Mutter ganz liebevoll kümmert und es schönen Körperkontakt gibt und so. Aber wenn die Kinder in ein bestimmtes Alter kommen, muss das Gehirn ja die Aggressionsfähigkeit entwickeln. Also es ist gesund, es gehört zur gesunden Gehirnentwicklung dazu, dass eine gesunde Aggression entstehen kann, die eben nicht gewalttätig ist, sondern wo es darum geht, Grenzen auszutesten und so weiter. Das sind ganze Systeme im Gehirn ja nur dafür zuständig. Und natürlich kriegt das dann als erstes die Mutter zu spüren. Das ist ganz klar. Und dann entsteht in der Trotzphase, Freud nannte das die anale Phase, da entsteht dann so diese Tendenz, den eigenen Willen zu entdecken, andere Dinge kaputt zu machen, gleich Dinge kaputt machen zu wollen, die einem nicht gefallen, die einen stören und so weiter. Ja. Und da geht es auch darum,
so dass... So wie Brokkoli und Zucchini gerne auf dem Teller sofort zerstört. Genau.
Und es geht noch nicht mal um Brokkoli oder Zucchini, es geht um die Beziehungserfahrung, dass das kleine Kind seinen Willen durchsetzen möchte.
Ja.
Das ist das ganz Entscheidende.
Mhm. Vielleicht da auch noch mal zur analen Phase. Ich kenne das so, zumindest aus dem Studium.
Korrigieren Sie mich.
Dass eben dann auch in der Phase fängt es ja auch mit dem Töpfchentraining an. Mhm. Und dass das eben auch was ist, was man ja quasi selbst kontrollieren kann, quasi wann das Kind aufs Töpfchen geht und selber entscheiden kann.
Mhm. Vielleicht kurz nur, dass wir einmal kurz zwischenfragen, weil viele wissen das vielleicht nicht mit den Phasen.
Ja, kann ich gerne sagen. Ja. Also Sigmund Freud wurde berühmt und ganz früh heftig abgelehnt dafür, dass er sich damit beschäftigt hat, wie in der frühen Kindheit die Entwicklung der Psyche funktioniert. Und er hat 1905 einen Text geschrieben, da ist die drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. Kann man schon erahnen. Bei diesen Phasen, die Freud entwickelt hat, geht es eigentlich darum, dass er meinte, der Sexualtrieb ploppt nicht einfach so in der Pubertät auf, sondern der ist schon in der frühen Kindheit ja da. Mhm. Der äußert sich nur in maskierter Form.
Ja.
Das, was Freud erkannte, ist, dass sich die Sexualität, sexuelle Impulse beim kleinen Kind in unterschiedlichen Phasen unterschiedlich äußern. In der ganz frühen oralen Phase äußert sich so ein sexuelles Lustempfinden in der Bindung, im Versorgtwerden, im Versorgungskontext. Danach kommt dann die anale Phase, wo sich sexuelle Lust daran zeigt und äußert, dass man den eigenen Willen durchsetzt und gemein ist, Dinge kaputt machen kann.
Mhm.
Und danach kommt dann noch die sogenannte phallische Phase, wo dann Kinder ja auch den Geschlechtsunterschied erkennen, anfangen zu masturbieren, neugierig sind auf nackte Körper.
Ja. In welchem Alter ist das, die phallische Phase dann?
Das müsste mit 4, 5 sein, so ganz weite fließende Übergänge. Die Entwicklung ist ja immer sehr individuell. Und dann an der Höhepunkt der phallischen Phase ist dann der ganz ominöse Ödipus-Konflikt, der was sehr Spezielles meint. Also wir würden heute sagen, Kern des Ödipus-Konflikts ist die fundamentale Kränkung, die jedes Kind, egal ob Junge oder Mädchen oder irgendwas dazwischen, durchmachen muss, dass die eigenen Eltern sich nicht mehr für die absolute Befriedigung zur Verfügung stellen.
Ja,
das heißt nochmal...
Das heißt, dass die ersten Lebensjahre ja so ablaufen, dass es eine ganz enge Bindung des Kindes mit den Erwachsenen gibt, mit der Primärfamilie gibt. Und es wird Zeit, diese Primärfamilie...
Macht, alles für dich und irgendwann merkst du, deine Mutter macht nicht mehr alles für dich und opfert sich nicht mehr komplett auf, sondern ist auch noch eine eigene Frau.
Irgendwie doof.
Und mein Vater ist der Beste und den heirate ich später mal oder so, sagen ja manchmal kleine Mädchen.
Ja.
Und ab einem bestimmten Alter geht es darum, die Kränkung, dass man erkennt, ich muss von meinen Eltern wegkommen. Meine Eltern sind gar nicht so toll und sorgen sich nicht dafür, dass mir alles, dass ich absolut befriedigt werde. Und das ist die ödipale Kränkung, würden wir heute sagen. Genau.
Ja, das finde ich super spannend. Und auch, was Sie gerade eben noch gesagt haben, kleine Mädchen wollen häufig ihre Väter heiraten. Mhm. Und es ist ja auch umgekehrt so, kleine Jungs wollen häufig ihre Mütter heiraten. Mhm. Vielleicht, was auch in der Phase passiert, einfach gegengeschlechtlich.
Mhm. Also jetzt zuerst nur mal mit Freud beantwortet. Mhm. Also Freud hat ja beschrieben, dass das Gehirn die Aufgabe hat, Erregung zu verarbeiten. Zum Beispiel die sexuelle Erregung. Und in der oralen Phase würde ja ein Kind, ein Säugling, wenn es Angst hat...
Mhm. Orale Phase nochmal ganz kurz, von welchem Alter?
Von der Geburt so über die Zeit des Stillens hinweg. So. Also wenn das Kind Angst hat, wenn es Hunger hat oder wenn es sich toll fühlt, will es ja immer die Brust. Also es wird Erregung abführen über das Saugen. Ja. Kinder nehmen dann auch alles in den Mund und so.
Und das kennt man ja, ne?
Ja, so also Mundstimme. Genau. Das heißt, Eltern würden ja jetzt nicht besorgt sein, wenn ihr kleines Neugeborenes anfängt, Dinge in den Mund zu nehmen oder so. Nee. Das ist was ganz Normales. In der analen Phase sollten Eltern eben auch nicht besorgt sein, wenn das Kind dann anfängt, alle Dinge kaputt zu machen und so.
Das finde ich ja auch gut zu wissen.
Darf weil ich fragen, warum das anale Phase hat? Also was hat das quasi mit dem Anus zu tun?
Ja, dass man das war Freuds Benennung, weil die Sauberkeitserziehung in diesem Alter stattfindet und dass sich eigentlich so der erste große Machtkampf zwischen Eltern und Kind ja daran entzündet, dass das Kind eben zu einem bestimmten Zeitpunkt aufs Töpfchen muss.
Ja.
Und das Kind, hat Freud erkannt, entwickelt auch einen Lustgewinn daran, das auszureizen. Also Kinder haben ein sehr feines Gespür dafür, wie die da die Eltern zur Weißglut treiben können, indem die das extra zurückhalten oder mit dem Kot rumschmieren und solche Sachen. Oder auch gelobt werden wollen dann und sich die Anerkennung verdient machen, wenn die das sauber hinkriegen.
Super aufs Töpfchen gemacht, genau.
Ja. So, genau.
Sagen wir bei dir heute noch.
So. Und sozusagen in der phallischen Phase oder in der analen Phase lernen Kinder ja, sich zu regulieren, indem die Dinge kaputt machen. Das heißt über Aggression. Und phallische Phase heißt ja jetzt, man reguliert sich als Kind nicht mehr, wenn man die Mutter kaputt dafür macht, dass die einem kein Eis kauft oder so, sondern man entwickelt die Fähigkeit zu kokettieren. Also Kinder in der phallischen Phase werden plötzlich so ein bisschen verführerisch.
Ja.
Die versuchen, einzelne Rollen so ein bisschen auszuprobieren. Und wie kriegt man Mutter und Vater dazu, dass die einem das geben, was man haben möchte? Und dann werden die auch gegeneinander ausgespielt und so. Und dieses Kokettieren ist bereits erfüllt von bestimmten Klischees von männlichem und weiblichem Verhalten. Und dazu gehört dann auch, dass da diese Fantasien auftauchen, zu heiraten oder selber mit der Mutter Kinder zu kriegen oder so, solche Sachen.
Ich wollte meinen Vater auch heiraten.
Ja, das ist ganz gesund so. Ja.
Siehst du, also ist doch gut. Und ich weiß nicht, ob ich es richtig erinnere, aber kann ich auch in dieser Phase typisch sein, dass man dann als Sohn will ich dann mit der Mutter beispielsweise Kinder und sie heiraten? Und wie stehe ich dann aber zum Vater? Weil der müsste ja dann eine Bedrohung sein für mich. Und umgekehrt für die Tochter müsste ja dann auch die Mutter eine Bedrohung sein,
also,
wenn ich den Vater heiraten möchte.
So wie Sie es jetzt beschrieben haben, ist das der Ödipus-Konflikt, wie ihn Freud definiert hat.
Ja.
Also das Bestreben danach, mit dem gegengeschlechtlichen Elternteil eine ganz exklusive Bindungsbeziehung zu haben und den anderen, den gleichgeschlechtlichen Elternteil, als Konkurrenten auszuschalten.
Ja. Auszuschalten heißt unbewusst, den will ich dann richtig loswerden.
Ja, natürlich, natürlich.
Okay,
super, wird ja spannend, wenn wir dann soweit sind.
Viel Spaß mit der Tochter, ne?
Ja.
Ich hatte mal eine Chefin und die hat mir von ihrer Tochter erzählt. Und die Tochter hat immer sowas gesagt wie, ja, Mama, wenn du erst tot bist, heirate ich den Papa.
Oh.
Und dann haben sie da ja sozusagen sie ja genau den Konkurrenzkampf und das exklusive Bedürfnis.
Also an alle, die zuhören, das ist ein Zeichen für eine gesunde psychische Entwicklung bei eurem Kind. Das finde ich doch sehr beruhigend.
Deswegen hatte ich das nicht. Ich war ja eh schon quasi weg. Deswegen hatte ich meinen Vater für mich alleine.
Ich kann sagen, du hast ja schon ausgeschaltet.
Ja.
Stimmt.
Was mich interessieren würde, weil ich ja auch quasi auch schon lange und oft in meinem Leben in Therapie war und eben immer die Frage kommt, okay. Nein, aber ich finde, das ist ja was ganz Gesundes. Also ich finde, ich bin der Meinung, jeder sollte sich einen Therapeuten suchen, meiner Meinung nach. Dann, glaube ich, wäre die Welt eine bessere, weil ich glaube, jeder trägt ja
Dinge mit sich. Oder du machst eine Therapeutenausbildung und hast dann Therapie, die du selber machst.
Ja. Ja, wobei die Therapeuten müssen ja meistens auch selber wiederum zur Therapie gehen, ne?
Ja.
In der Therapieausbildung machst du quasi eine Therapie.
Stimmt. Naja, und jedenfalls ist ja wirklich immer die Frage, okay, wie ist die Beziehung zur Mutter? Was ist in der Kindheit? Was ich auch spannend finde, wenn wir jetzt über das erste Jahr reden, weil man kann sich daran ja nicht erinnern. Also man kann ja nicht sagen, ach ja, damals hat meine Mama das und das gemacht und deswegen sitze ich hier. Oder man kann es ja gar nicht im Nachgang rausfinden. Und jetzt ich als Mutter frage mich natürlich ständig, was mache ich jetzt, wofür mein Kind später beim Therapeuten sitzen wird? Ja. Kann man allgemein vielleicht...
Präventiv
was machen oder vielleicht auch jetzt unseren Hörerinnen die Angst nehmen, sich nicht die ganze Zeit zu hinterfragen. Also was sind übliche Dinge, die einfach passieren, die aber nicht so schlimm sind und was ist wirklich vielleicht gravierend? Also
Ja, also ein bisschen überspitzt gesagt, sage ich auch meinen Studierenden immer, aus fachlicher Perspektive kann kein Mensch die Kindheit unbeschadet überstehen. Das geht nicht.
Ja.
Und zwar ist der Hintergrund folgender.
Aber ganz kurz, ist ja auch wieder entlastend, weil man weiß,
man wird eigentlich Fehler
niemand
machen.
Genau.
Ja, ist ja genau. Und vor allem,
wir haben alle einen Knacks irgendwann. Dann
ja, genau. Auf jeden, genau. Deswegen kann ja auch jeder eine Therapie machen, wie Sie gesagt haben. Es kann auch jeder, fast jeder eine Psychoanalyse machen.
Ich bin trotzdem glücklich, würde ich damit sagen.
So. Also die Begründung ist ja, dass es natürlich eine schöne Vorstellung ist, also idealtypisch würden wir sagen, die Aufgabe der Eltern ist es natürlich, zu erahnen, welche Bedürfnisse hat mein Kind und diese Bedürfnisse ändern sich in unterschiedlichen Phasen und Entwicklungsabschnitten und ein Kind kann ja die Bedürfnisse nicht mitteilen, aber es ist Aufgabe der Eltern, das zu erspüren, darum zu ringen, die Bedürfnisse bestmöglich zu erahnen und dann sich dementsprechend so zu verhalten. Immer mit der Schwierigkeit, dass natürlich es gar nicht gesund ist, dass ein Kind immer alles befriedigt kriegt.
Ja.
Das ist ja Teil auch der gesunden Entwicklung, Grenzen aufgezeigt zu kriegen. Und das macht es so schwierig, denn ein Kind entwickelt sich ja auch dann gesund oder kann sich nur dann gesund entwickeln, wenn es lernt, mit Frustration umzugehen.
Ja, Frustrationstoleranz, sagt man eher. Ne?
Und auch die Kompetenz, Beziehung zu regulieren, wenn Störvariablen drin sind und wenn irgendwas nicht rund läuft. Oder auch Gefühle zu regulieren, wenn irgendwas mal nicht rund läuft. Das heißt, es ist ein Mythos, dass ein Kind ständig glücklich sein muss, um gesund zu sein, sondern es braucht eine Atmosphäre, wo ein Kind sich so zeigen kann, wie es ist, und die Eltern dann mit dem kämpfen, wie das Kind ist, und versuchen, sich bestmöglich darauf einzustellen und dem Kind die Möglichkeit zu geben, sich zu regulieren, sich auszutesten. Genau.
Das sagt man ja auch zum Beispiel, dass quasi, man ja heutzutage hat man ja so ein Thema mit dem Schreien. Also irgendwie ist heutzutage wenn ein Kind schreit, ist eine Mutter gleich instinktiv ja auch irgendwie am Rumhoppeln und hier und probieren. Hauptsache das Kind schreit nicht, wo ja auch viele Leute sagen, das Kind muss sich aber auch mal ausdrücken dürfen. Also wenn ich jetzt weinen würde und mir würde jemand die ganze Zeit einen Schnulli in den Mund stecken oder mich versuchen würde, du darfst jetzt nicht weinen, dann ist es ja auch wahrscheinlich nicht ganz richtig. Also natürlich sollte man, glaube ich, jetzt ein Kind nicht schreien lassen, aber auch mal vielleicht zuhören und dem Kind die Möglichkeit lassen, seine Emotionen zum Ausdruck zu bringen.
Also liege ich da falsch, oder? Ja, ich würde es so ein bisschen anders ausdrücken. Mhm. Zumindest ist es ganz wichtig und entscheidend, dass Eltern durch das Schreien von ihren Kindern nicht alarmiert werden.
Mhm.
Also sozusagen nicht die Fassung verlieren.
Ja.
Es ist vollkommen in Ordnung, dass Kinder schreien und es ist in Ordnung, dass man die nicht gleich beruhigt kriegt.
Ja.
Aber im Säuglingsalter ist es die Aufgabe der Eltern, die Regulation für das Kind zu übernehmen.
Ja.
Also die Tendenz ist schon, oder die Idee wäre schon, dass das Ziel ist, dass das Kind schnell wieder aufhört zu schreien.
Ja.
Das setzt aber voraus, dass die Eltern irgendwie ausprobieren und spüren können, worum geht es denn eigentlich dem Kind? Also nicht einfach nur irgendwelche Standard-Sachen abzufahren, sondern einfach versuchen herauszufinden, was braucht jetzt eigentlich genau mein Kind?
Ja.
Das wäre dann gesund.
Zuhören, sage ich jetzt mal. Ne?
Genau, also erspüren, was es eigentlich ist, was das Kind gerade braucht. Und kein Elternteil wird das sofort rausfinden.
Ja,
sondern das ist Trial and Error.
Ich wollte gerade sagen, bis jetzt ist es immer noch manchmal so, dass ich
weiß es natürlich
keine Ahnung, was
ich habe keine Ahnung.
Stundenlang. Das dauert oft stundenlang.
Genau. Natürlich. Genau. Und manchmal hat man eben dann auch 5 Minuten, wo es gerade nicht geht oder man ist gerade im Bad und dann
fängt das Kind doch an zu weinen. Es ist ja auch menschlich, dann auch mal zu sagen, ich kann gerade kurz nicht mehr. Aber ich würde da gerne auch nochmal kurz auf das Thema eingehen, weil ich weiß, dass es unter Müttern gerade heutzutage eben super, super Thema ist. Es ist das Thema schreien lassen in Bezug auf den Schlaf. Mhm. Weil es gab ja dieses Buch, es gibt dieses Buch, Jedes Kind kann schlafen lernen. Mhm. Habe ich den Namen vergessen? Färber, von Färber heißt der. Und die Färber-Methode, wo man Kinder quasi bewusst schreien lässt. Quasi das, man sagt, okay, man legt das Kind ins Bett und da gibt es verschiedene Abstufungen. Manchmal bleibt man daneben oder man geht ganz raus und lässt das Kind bewusst schreien für eine gewisse Anzahl an Minuten, damit es quasi lernt, sich selber zu beruhigen. Da würde mich jetzt total interessieren aus psychoanalytischer Sicht, wie sehen Sie das?
Also ein bisschen blumig gesprochen, finden Sie in der psychoanalytischen Literatur die Formulierung, dass es die Aufgabe der Eltern ist, nach der Geburt des Kindes den Zustand des Uterus aufrechtzuerhalten.
Ja, aber es ist... ja.
Genau, also sozusagen der Idealzustand ist der, dass die Eltern dem Kind die Bedürfnisse bestmöglich ablesen und bestmöglich deckungsgleich, kongruent spiegeln und dann das Kind befriedigen.
Ja.
Das ist aber eine Idealzuschreibung, das schafft ja niemand.
Ja.
Aber die Idee ist es, dass das gesund wäre. Denn so ein Neugeborenes ist ja mit einer ganz neuen Welt konfrontiert, mit Dunkelheit, mit Kälte, mit ganz verstörenden Eindrücken, die so auf das kleine Gehirn und so einwirken. Und da wäre es schon gesund, wenn die Eltern versuchen, das Kind bestmöglich zu regulieren und bestmöglich zu versorgen.
Ja.
Dadurch, dass Eltern immer scheitern werden, wird das Kind lernen, auch die Frustration auszuhalten.
Ja.
Aber so richtig Selbstbeherrschung und so ein richtiges sich selbst regulieren zu können, das lernen Kinder erst ein bisschen später.
Ja, wann kann man ungefähr? Also
naja, ab dem Moment, wo ein Kind selber den eigenen Willen bekunden kann, kann es auch anfangen, sich selber zu regulieren. Ja. Davor versteht das Kind ja das noch gar nicht.
Ja.
Warum die Eltern mich jetzt gerade schreien lassen und in anderer Situation helfen die mir aber.
Ich habe manchmal auch selber als Mutter das Gefühl, dass quasi einem gesagt wird, okay, wenn du willst, dass dein Kind durchschläft, musst du es schreien lassen. Aber das möchte ich eben nicht, weil es mein Instinkt auch sagen würde, das widerstrebt mir total. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Grund wäre, warum mein Kind dann später vielleicht mit dem Therapeuten sitzt.
Ja.
Also weil es ist ja quasi, das Kind hat ja ein Bedürfnis und es wird dann eben nicht gedeckt. Und was wir jetzt gehört haben, ist es ja die Aufgabe, die Bedürfnisse.
Also es gibt einen Autor, der heißt Donald Winnicott, ganz berühmter Psychoanalytiker, britischer Psychoanalytiker, ist schon lange tot, aber der war wichtig einige Jahrzehnte davor. Der hat eine Formulierung beschrieben, nämlich, damit ein Kind gesund die Kindheit verlassen kann, braucht es eine hinreichend gute Mutter. Also es entsteht ein gesunder Mensch, der sich regulieren kann, der gesund durchs Leben kommen kann. Nicht, wenn die Mutter immer perfekt ist, sondern wenn die halt halbwegs gut ist.
Ja,
das heißt, wegen Ihrer Frage von...
Gut ist gut genug, so.
Genau, wegen Ihrer Frage von vorhin. Also einen schweren Schaden richtet man dann an, wenn das Kind isoliert wird.
Ja.
Wenn das plötzlich lange allein gelassen wird. Man richtet einen schweren Schaden an, wenn man Kinder erpresst. Wenn man natürlich jede Form von körperlicher Gewalt richtet einen Schaden an. Also alles, was emotionale, physische, körperliche Erpressung, Vernachlässigung, Ausbeutung ist, da entstehen dann die schweren Störungen, die später dann lange schwierige Therapien erfordern.
Ja. Okay, aber das heißt quasi Entlastung für unsere Hörerinnen. Man muss nicht perfekt sein und wir werden alle Fehler machen und
Richtig.
Das ist alles im Rahmen und das ist alles in Ordnung.
Ja.
Und ich meine, ganz ehrlich, es ist auch gut so, weil sonst hätten wir auch unseren Beruf nicht.
Genau, also, wenn arbeitslos.
Ja. Und vor allem, das Leben ist zu kompliziert. Also natürlich ist es ein bisschen komplizierter. Ich möchte niemanden beunruhigen, aber natürlich ist es so, im Namen der Liebe richten Eltern auch häufig Schaden bei den Kindern an.
Ja.
Natürlich passiert das auch, indem man, also ich verweise nur auf das Klischeebeispiel, wenn man meint, es dem Kind gut tun zu müssen, indem man es speziell fördert für irgendeine Sportart oder für irgendein Tanz- oder Musikinstrument. Kinder sind sehr sensibel. Kinder spüren, wie existenziell wichtig die Beziehung zu den Erwachsenen ist und die werden sich deswegen immer anpassen an die Erwachsenen. Ja. Und dann erscheint es oft so, als ob die Kinder das auch wollen, aber in Wirklichkeit wollen sie es gar nicht.
Ja.
Und das ist überhaupt keine... Kennt man ja
auch, vielleicht ganz kurz so dieser Klassiker, Mutter irgendwie selber Tenniskarriere oder gescheitert und will auf einmal, oder Sängerin oder Schönheitswettbewerbe in Amerika.
Ich musste auch 10 Jahre Geige spielen.
So.
Ich wollte nicht.
Genau. Und will dann ein Kind so zum Star machen. Ja. Und das ist ja auch eigentlich eine Form von...
Genau, das wäre das Beispiel von vorhin, wo es darum geht, dass die Kinder benutzt werden, damit die Eltern irgendwas davon haben. Und das geht natürlich auch... Es lohnt sich immer, sich selbst die Frage zu stellen, ist die Art und Weise, wie ich mit dem Kind umgehe, ist es daran bemessen, dass ich neugierig auf das Kind bin, dass ich neugierig herausfinden will, was geht denn in dem kleinen Menschen eigentlich vor? Und egal in welche Richtung der sich entwickelt, will ich das mit fördern und will schauen, dass ich dem kleinen Menschen dabei helfe. Oder ist mein Verhalten sehr stark davon geprägt, dass ich sage, ich habe aber eine ganz klare Meinung darüber, wie das jetzt zu laufen hat und wie der kleine Mensch zu sein hat und versuche, den jetzt dazu zu bringen, dass er so ist, wie ich ihn haben will.
Ja.
Das wäre die gesündere Variante.
Ja, finde ich immer interessant.
Das erschließt sich ja auch total, ja. Mhm. Vielleicht noch eine Sache und danach würde ich noch einmal zu einem anderen Thema überleiten. Und zwar das Konzept der Mentalisierung. Das ist mir jetzt natürlich aus dem Studium hängen geblieben. Aber das, genau, das würde ich tatsächlich lieber den Fachmann noch erklären lassen. Vielleicht können Sie dazu was sagen.
Ja, die Mentalisierungstheorie ist ein ganz populäres Feld in der modernen psychoanalytischen Forschung. Das heißt, da gibt es ganz viele empirische Studien darüber, ganz viel entwicklungspsychologische Literatur darüber, ganz viel Forschungsmethoden darüber. Es ist also ein Riesenthema mit ganz vielen Texten und Büchern darüber. Ist auch sehr kompliziert, aber ein bisschen vereinfacht gesagt geht es um die Frage, wie entwickle ich als Mensch die Fähigkeit, eigene Gefühle wahrnehmen, benennen und regulieren zu können? Die Gefühle von anderen wahrnehmen und irgendwie artikulieren zu können? Und wie kann ich aus den Gefühlen, die ich wahrnehme, ableiten, dass unser Verhalten aufgrund von einer bestimmten Motivation entsteht? Ein bisschen technischer gesagt geht es um die mentalen Zustände. Kann ich als Mensch ein Bild dafür entwickeln, was im Gegenüber tatsächlich vor sich geht? Mhm.
Also ein Einschätzen?
Ja, oder ein Beispiel, genau, vielleicht.
Genau, ein Beispiel wäre, wenn mich meine Partnerin oder mein Partner komisch anschaut, ob ich dann gleich alarmiert bin, weil ich gleich irgendwelche Fantasien entwickle, was jetzt alles gerade schief läuft, oder habe ich die Vorstellung, aha, der ist ja auch gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und der hatte da vielleicht auch gerade Stress und so weiter.
Verständnis und, für den anderen.
Genau, also fachlich gesprochen kann ich verstehen, was in jemand anderem gefühlsmäßig vor sich geht und dass er sich deswegen in einer bestimmten Art und Weise mir gegenüber verhält.
Das heißt, als Beispiel, Leo hätte heute einen schlechten Tag und ist auf einmal pampig zu mir am Telefon und dann bin ich aber nicht sofort, oh Gott, jetzt hasst sie mich oder irgendwas ist, sondern ich kann einordnen, wow, weil ist gerade viel los, sie hat vielleicht viel Stress und
hat nichts mit mir zu tun.
Genau, und ihre Beziehung ist nicht gefährdet.
Ja.
So.
Vielleicht auch schon.
Und diese Fähigkeit entsteht natürlich in der frühen Kindheit. Und ich kann ja ein Beispiel konstruieren. Ganz umfassend beschrieben ist es in dem Beispiel, wenn jetzt ein kleines Kind, das angefangen hat zu laufen, so ein bisschen wankelnd unterwegs ist und dann hinfällt, dann wird ja dieses Kind ein bestimmtes Gefühl im Körper instinktiv spüren. Es kann ja sein, dass es sich wehgetan hat und dann hat es Angst. Es kann ja aber auch sein, dass es beim Hinfallen lustiges Geräusch gemacht hat und eigentlich das lustig findet. Ein Kind spürt das im Körper, aber es hat ja noch überhaupt keine Vorstellung davon, was eigentlich jetzt gerade passiert und was das ist, was es fühlt. Deswegen werden Kinder evolutionär gesehen instinktiv sofort eine Sache machen, nämlich die schauen zum nächsten Erwachsenen. Wenn jetzt der Erwachsene...
Das kennt man ja vielleicht auch ganz kurz, den Klassiker. Das Kind fällt hin und es passiert noch keine Reaktion und es guckt zur Mutter oder so und dann fängt es an zu weinen.
Ja, genau. Aber jetzt ist entscheidend, was die Mutter macht. Die gesunde Mutter sieht das Kind und spürt jetzt aufgrund ihrer Fähigkeit zur Mentalisierung, ohne dass sie mit dem Kind sprechen kann, spürt die Mutter jetzt, oh, der findet das ja gerade lustig. Und dann wird die Mutter grinsen. Mhm. Und das Kind grinst dann, also sieht das Lachen im Gesicht der Mutter und freut sich dann. Das heißt, das Kind macht dann die Erfahrung, aha, das, was ich gerade spüre im Körper, ist Freude. Und meine Mutter findet mich toll, weil ich Freude habe. Mhm. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben eine Mutter, die einen schlechten Tag hatte und die das nicht hinkriegt. Oder stellen Sie sich vor, Sie haben eine Mutter, die vielleicht selber depressiv ist. Dann fällt das Kind hin, spürt eigentlich Freude. Und die Mutter kriegt aber Angst, weil das Kind hingefallen ist. Und jetzt schaut das Kind die Mutter an und die Mutter schaut ängstlich zurück. Und da entsteht ein Konflikt für das Kind. Mhm. Denn das Kind spürt im Körper Freude, sieht aber die Angst bei der Mutter und wird jetzt, weil sich das Kind an die Mutter anpasst, ein Schuldgefühl entwickeln. Mhm. Und wenn sich das ist überhaupt nicht problematisch, wenn das ab und zu mal passiert.
Ich wollte gerade sagen, sowas kennt, glaube ich, jeder. Das ist mir auch schon passiert. Ja, ja, ja. Und jeder mal, ständig. Aber...
Genau. Es sollte halt nicht der Standardfall sein. Genau. Insgesamt sollten die Eltern eher den richtigen Gefühlsausdruck treffen, als ihn nicht zu treffen.
Ja.
Weil dann entstehen ansonsten in der Psyche des Kindes Schablonen, dass eigene Freude eigentlich nicht in Ordnung ist, dass eigene Autonomie nicht in Ordnung ist, sondern dass man immer vorsichtig sein muss, ob jetzt die Mutter Angst um einen hat.
Ja.
Ich kann nur vielleicht ein anderes Beispiel aus einer persönlichen Beobachtung sagen. Das ist schon einige Jahre her. Ich war in der U-Bahn und ein kleines Kind ist so auf die Gleise zugelaufen und das war unbeaufsichtigt. Und es ist dann gestolpert und es sah kurz so aus, als würde es jetzt auf die Gleise runterfallen. Ja, mega schrecklich. Aber es hat sich sozusagen irgendwie gefangen und die Mutter hat es sozusagen an der Hand erwischt und dann so zurückgedreht.
Ja.
Und das Kind fand das so lustig, weil das wie toben ist und es hat gelacht.
Ja.
Und die Mutter hat aber leider die Fassung verloren, weil die natürlich so viel Angst hatte, dass die das Kind angeschrien hat. Und das Lachen des Kindes ist dann übergegangen in so heftiges, bitterliches Weinen.
Ja.
Das wäre halt ein Beispiel, wo es halt schief läuft.
Ja.
Das ist eine totale Ausnahmesituation. Ich meine, welche Mutter kann da
sozusagen
gefasst werden? Aber es macht, glaube ich, einen Unterschied, ob sie geschockt sind und trotzdem einigermaßen gefasst bleiben können oder ob sie jetzt das Kind dann schlagen oder beschimpfen dafür, was es da macht.
Ja.
Das wäre wieder das Total-Fiasko sozusagen.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, und das Kind stolpert ja mit Sicherheit auch nicht absichtlich runter.
Nee, so, aber das Entscheidende ist ja, dass das Kind eigentlich ja nicht versteht, dass es da gerade was Gefährliches gemacht hat, sondern der ganze Körper ist in Glück und in Freude. Und es ist für das Kind sehr problematisch, wenn dann plötzlich so eine heftige Wut von der Mutter zurückkommt. Ja. Jeder Erwachsene muss dann dem Kind erklären irgendwie und begreifbar machen, dass das so nicht geht und dass es aufpassen muss. Aber es ist ja entscheidend, wie man das macht und ob man selber die Fassung verliert.
Ja. Dann noch zu einem letzten Thema, was ich total schön finde. Und zwar, es gibt ja immer mehr Helikoptereltern. So überall liest man darüber. Das heißt, Helikoptereltern, würde ich jetzt mal behaupten, versuchen dann ihr Kind extrem in Watte zu packen, sind überprotektiv. Am besten soll es gar keinen Gefahren ausgeliefert werden. Es soll ganz doll behütet werden. Das heißt auch keine Gewalt. Alles ist quasi Friede, Freude, Eierkuchen. Und in dem Zusammenhang gab es ja auch mal eine Debatte vor allem zu Märchen, die ja recht brutal sind und wo viele sagen würden, was, da wird die Hexe ermordet oder Kinder werden zerstückelt oder was auch immer in Märchen passiert. Das ist doch so brutal und grausam. Warum wird es nicht verbannt?
Kann ich zuerst was zu den Helikoptereltern sagen?
Ja.
Also vielleicht nur in einem Satz. Was man sehr schön beobachten kann, ist, dass dieses Verhalten von Erwachsenen, von Eltern, jede Frustration vom Kind fernzuhalten, zwar sehr löblich erscheint, aber eigentlich auf die Unfähigkeit der Erwachsenen zurückgeht, die Reibungen in der Beziehung zum Kind aushalten zu können.
Mhm.
Also es ist ja gesund fürs Kind, in Konflikt und in Reibung mit den Eltern zu geraten. Ein anderer Autor, der unter PsychoanalytikerInnen sehr breit rezipiert ist, in der Populärkultur sehr breit rezipiert ist, ist Slavoj Žižek, Philosoph, zeitgenössischer Philosoph, ganz viele Filmanalysen geschrieben. Er hat immer so ganz pointiert gesagt, ein bisschen im Geschlechtsklischee gesprochen, wenn sie als Mann ein potenter Mann werden wollen, der Sex drauf hat, dann brauchen sie einen Vater, mit dem sie streiten können. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber gemeint ist, es gehört zur gesunden Entwicklung dazu, dass Eltern ihren Kindern auch Reibungsflächen bieten.
Ja, ja.
Und wenn sie das nicht machen, dann entstehen da Kinder, die überhaupt nicht in der Lage sind, sich selber zu regulieren,
ja,
die überhaupt keinen Zugang zur gesunden Aggression haben, die den Anspruch haben, ständig versorgt sein zu wollen,
mhm,
und überhaupt überfordert sind, mit anderen Menschen irgendwie gesund, lebendig zu interagieren.
Ja. Konfliktscheu auch zu sein.
Konfliktscheu, ja, zu sein, genau, auch unfähig zu sein, Konflikte zu entwickeln.
Ja.
Also regulieren zu können. Ja.
Da sehe ich mich auch ein bisschen wieder.
Ja.
Also,
ja, du bist schon gesund.
Nein, ist ja gar nicht schlimm. Aber ich sag mal, weil ich auch quasi in meiner therapeutischen Vergangenheit auch eben oft an den Punkt gekommen bin, dass ich quasi mit meiner Mutter nie oft Konflikte hatte, weil ich meine Mutter einfach Glück mit mir hatte und ich immer ein ganz, ganz, ganz liebes Kind war. Und ich dadurch aber nie die Chance hatte zu lernen,
dass Konflikte es lustvoll ist, auch
oder,
mal böse zu sein.
Genau, dass man auch mal von seiner Mutter genervt sein darf.
Ja.
Und das habe ich nie richtig lernen können und auch nicht von meinem Vater, weil mein Vater sehr dominant ist und ich quasi nicht auf die Idee kommen würde, von meinem Vater offensichtlich genervt zu sein. Und das holt mich dann wiederum im Erwachsenenalter wieder ein, was ja überhaupt nichts Schlimmes ist. Es heißt ja nicht, dass ich jetzt irgendwie totale Störung habe, aber einfach ich merke im Alltag, mir fallen Konflikte oft schwer oder auch mal zu sagen, das geht so nicht, weil ich dann Angst habe, der andere mag mich nicht oder so.
Ja.
Und ich würde jetzt mal behaupten, das kommt auch daher eben, weil man das quasi nicht...
Und ganz viele tun sich damit schwer. Und natürlich tut sich jeder damit schwer, wenn das Kind in der Öffentlichkeit schreit und sozusagen, wenn man ihm kein Eis kauft und so. Aber ich meine, es ist die Aufgabe der Eltern, das irgendwie sich da mit sich selbst zu kämpfen und dadurch zu kämpfen.
Ja, total.
Und dann entwickelt sich das Kind auch gesund, wenn man es sensibel genug macht. Jetzt haben Sie auch die Märchen angesprochen.
Genau.
Ja, genau. Es gab eine Kontroverse immer wieder in der Psychologie, Entwicklungspsychologie, auch in der Medienpädagogik, ob man Märchen denn von der Gewalt befreien müsse. So im Sinne von, na, wenn Kinder Gewalt in Märchen lesen oder vorgelesen kriegen, dass das ihnen schadet. Und aus psychoanalytischer Perspektive ist das gar nicht so der Fall. Sondern wir sagen, Kinder brauchen Gewalt in Märchen, weil Märchen eine Hilfe dabei sind, das eigene emotionale Innenleben besser greifbar zu kriegen. Also wenn ein Kind von einem Riesen liest, der ein ganzes Dorf zerstört, dann ist das ja für das Kind was wahnsinnig Tolles, weil es hat ja selber auch die Impulse in sich, mal wütend zu sein und Dinge zu zerstören. Und dann ist es doch schlau, wenn das Kind lernt, dass es in der Fantasie toll und lustvoll ist, das zu lesen, weil dann muss man es nicht mehr machen.
Mhm.
Und genauso bei Hänsel und Gretel ist ja der Vorteil der Hexe, die ja die Kinder auffressen will, dass das Kind Angst spüren kann.
Ich hatte auch übrigens richtig früher Angst vor dieser Hexe, weiß ich noch richtig.
Sehr schön. Ich hoffe, Sie werden jetzt nicht verstört sein, wenn ich das Folgende sage.
Oh.
Also psychoanalytisch gesehen würde man sagen, dass diese Hexe etwas Bestimmtes fantasievoll ausdrückt, was an unbewussten Fantasien und Ängsten in Kindern auch vorhanden ist, nämlich von der Mutter verschlungen zu werden.
Ja.
Dass die Mutter eine böse Mutter sein könnte, die sich nicht nährend zur Verfügung stellt, dass man die aussaugen darf, sondern so ein körpernahes Empfinden davon, von der Mutter verschlungen zu werden.
Mhm.
Und das kann ja ein Kind weder sprachlich ausdrücken, noch bewusst denken, noch irgendwie in der Beziehung mit der Mutter abarbeiten, weil man ist ja abhängig von der Mutter.
Ja.
Wenn das Kind jetzt aber das Märchen liest, dann kann es die Angst freisetzen. Die wird dann freigesetzt, weil sich diese Hexe so ähnlich verhält wie die Fantasie von der bösen Mutter.
Mhm.
Und dann ist es doch wahnsinnig lustvoll, wenn das Kind dann am Ende Spaß daran haben kann, dass die Hexe selber in den Ofen gesteckt wird.
Ja.
Dann ist die böse Hexe vernichtet, sozusagen.
Ja.
Märchen müssen also Formen von Gewalt beinhalten, damit Kinder sich dadurch angesprochen fühlen.
Mhm.
Wenn sie Märchen von Gewalt bereinigen, dann ist es für Kinder langweilig. Dann stumpfen die auch ab.
Ja.
Kinder brauchen so, und Kinder haben auch, so wie ich das kenne, eine Neugierde und ein Interesse an Geschichten, die irgendwie gruselig sind oder die irgendwie aggressiv sind. Kinder finden es toll.
Ich finde es interessant, weil ich weiß noch, als ich zum ersten Mal ein Kinderbuch vorgelesen habe als Erwachsener und ich konnte mich selber nicht mehr daran erinnern, habe ich mich richtig erschreckt, weil ich mir dachte, das macht mir als Erwachsener gerade Angst.
Ja, ja.
Also ich wusste gar nicht, ob ich das jetzt vorlesen soll. Und das ist natürlich jetzt interessant zu hören, dass es okay ist und normal ist und sogar hilfreich ist.
Also es geht darum, dass Kinder ein Bedürfnis danach entwickeln. Das heißt, die Eltern sollten spüren, ist die Angst, die mein Kind jetzt da spürt, ist das was Lustvolles oder ist es was Gefährliches?
Ja.
Also es bringt ja nichts zu sagen, ich tue jetzt meinem Kind was Gutes, ich lese ihm jetzt eine ängstigende Geschichte vor und dann schreit das Kind 5 Stunden
also
lang.
Also keine Gruselgeschichte, oder?
Naja, sie müssen spüren, ob das Kind es lustvoll findet.
Ja.
Sie lesen ja auch ein Märchen nicht nüchtern vor, sondern sie machen ja so ein Schauspiel draus.
Mhm.
Und selbst wenn sie was Gewalttätiges vorlesen, sagen sie es ja sehr in einem bestimmten verniedlichenden Modus und dann merken sie, ob das Kind das toll findet.
Mega Angst hat oder das spannend findet.
Dazu gehört übrigens auch, wenn das Kind danach Albträume hat, dann ist das nicht, also dann ist das schon auch in Ordnung.
Ja.
Also es geht nicht darum, Kinder sollen um jeden Preis Albträume haben, aber es ist in Ordnung. Im Kind arbeiten emotionale Prozesse und die äußern sich besonders gerne in Albträumen. Darüber muss man nicht alarmiert sein. Mhm. Wenn das Kind monatelang Albträume hat, ist es was anderes.
Mhm.
Wenn Sie Märchen vorlesen, das Kind hat danach Albträume, dann können Sie ja danach mit dem Kind über das sprechen und so weiter. Dann werden Sie bemerken, dass das Kind trotzdem das Märchen wieder hören will.
Mhm.
Weil das eben was Unbewusstes im Kind ausdrückt und anspricht.
Mhm. Okay, spannend.
Dazu gehört aber übrigens auch nicht, dass sie Märchen vorlesen, die den Sinn haben, den Willen des Kindes zu brechen. Also der Struwwelpeter ist zum Beispiel, die Märchen, die darin beschrieben sind. Diese Geschichten drehen sich immer darum, dass dann Gewalt angetan wird dem Kind, wenn es nicht so ordentlich, brav, gefügig ist, wie die Erwachsenen es haben wollen. Diese Gewalt ist nicht gemeint, das ist schädlich, weil dann kriegt das Kind Schuldgefühle.
Ja, ja.
Es geht darum, wie bei den Brüdern Grimm, dass das Kind es lustvoll finden darf, wenn da sich Hexen umbringen oder wenn da Stiefmütter sich zu Tode steppen und solche Geschichten.
Okay. Und quasi die böse Stiefmutter steht dann auch stellvertretend für die eigene Vorstellung der bösen Mutter.
Das könnte sein.
Sie
können das nicht wie ein Wörterbuch deuten. Die Idee ist, dass in einem kleinen Kind ganz viele Beziehungsschablonen gespeichert sind, die höchstgradig irrational sind und die ein Kind, weil die unbewusst sind, auch nicht benennen kann, aber trotzdem sind ja diese Schablonen da und die erzeugen Druck. Und Märchen, andere fantasievolle Geschichten helfen dabei, diesen Druck abzulassen, indem diese Schablonen angesprochen werden und in der Fantasie ein Rahmen entsteht, wo man sich damit auseinandersetzen kann.
Ja. Was würde passieren, wenn man keine Märchen vorliest? Also wenn man das quasi nicht dem Kind die Möglichkeit gibt?
Wenn Sie ein Kind ohne Fantasie erziehen, ohne dass es lernt, dass es irgendwas Fantasievolles gibt, wo es lustvoll Aggression ausleben kann, dann wird die Aggression andere Wege suchen, um rauszukommen. Und es wäre zum Beispiel so, wenn das Kind jetzt anfängt, Migräne zu kriegen, Neurodermitis zu kriegen, eine Albtraumstörung kriegt und so weiter.
Mhm.
Das heißt, das ist dann in der Psychosomatik, diese Richtung der Medizin, in der kinder-jugendlichen Psychotherapie beschrieben, dass blockierte Aggression, die nicht lustvoll in der Fantasie ausgelebt werden darf, sich gegen den eigenen Körper zum Beispiel richtet.
Interessant. Okay. Und was mich noch interessieren würde, wie ist es mit Filmen? Also wir haben jetzt über Märchen in Büchern geredet. Gilt das auch für Filme oder ist es was anderes?
Ich bin ja ein begeisterter Film, also ein Cineast. Trotzdem muss man sagen, für Kinder sind Filme nichts.
Okay.
Bei Märchen ist es ja so, dass das ein Beziehungsgeschehen ist. Wenn Sie Ihrem Kind Märchen vorlesen, dann ist das für das Kind ein richtiges Event.
Ja.
Weil da ist die Mutter oder der Vater oder sonst jemand und dann ist das ein interaktionelles Geschehen, wo man bestimmte Dinge nochmal lesen kann und oder wo man die Stimme so verstellt und so weiter, wo man das an das Kind anpassen kann. Wenn Sie ein Kind einfach nur vor einem Film parken, dann wird das Kind beschallt und hat davon keinen fantasievollen Mehrwert.
Weil es kann sich ja quasi nicht selber vorstellen, genau. Man sieht es ja schon.
Genau.
Es wird einfach nur.
Genau. Ja. Und vor allem, es kann nicht regulieren, wie viel auf das Kind jetzt einströmt. Wenn das Kind eine Geschichte vorgelesen kriegt, kann es sagen, stopp, oder dann wird es unruhig und dann weiß die Mutter, aha, das muss ich nochmal vielleicht ein bisschen anders lesen und so weiter. Aber das geht halt beim Film nicht.
Okay, interessant.
Vielleicht darf ich eine Literaturempfehlung geben. Zu dieser Frage, Kinder brauchen Märchen, gibt es ein ganz berührendes Buch von Bruno Bettelheim. Das ist zwar aus den 70er Jahren, das heißt Kinder brauchen Märchen. Es ist zwar sehr alt, aber es ist heute immer noch weitestgehend aktuell und es ist ein so schönes Plädoyer dafür. Es ist sehr verständlich, eingängig drin, sehr fantasievoll drin beschrieben, warum Fantasie, warum Gewalt in Fantasien, in Märchen für Kinder so wichtig ist. Da tauchen auch ganz viele Interpretationen von Märchen aus der ganzen Welt auf. Das ist manchmal dann ein bisschen antiquiert, psychoanalytisch, weil da sexuelle Symbole drin gelesen werden. Aber die überwiegende Mehrheit der Ausführungen in diesem Buch sind wirklich sehr sensibel und sehr leicht verständlich zu lesen. Auch wenn Bruno Bettelheim fragwürdige Person war, muss man leider auch dazu sagen, der hat, nachdem er gestorben ist, ist deutlich geworden, dass er auch Kinder misshandelt hat.
Oh, oh.
Das ist jetzt ein eigenes Thema sozusagen, ja. Aber das Buch an sich, das ist das Verblüffende, wie jemand, der sowas Kindern antut, trotzdem so sensibel und wirklich fachlich hochwertig ein Buch beschreiben kann, wo über die Notwendigkeit von Fantasie so schön geschrieben ist und das zusammengetragen ist.
Was ist denn Ihr Lieblingsmärchen für Kinder?
Mein Lieblingsmärchen für Kinder? Das ist eine sehr gute Frage. Also, ich werde das jetzt aus folgendem Grund nicht sagen, weil ja die Idee ist, das können Sie bei Eugen Drewermann oder bei Verena Kast nachlesen, die haben auch Bücher über Märchen geschrieben. Wenn Sie einen Patienten oder eine Patientin fragen, was war denn eigentlich so in Ihrer Kindheit Ihr Lieblingsmärchen, dann haben Sie sofort einen diagnostischen Blick auf den frühen Konflikt, sozusagen.
Okay, interessant, gute Antwort.
Ja. Gute Frage dann, ne?
Ja.
Ja. Also mit dem ganzen Wissen, was man ja auch hat dann über Konflikte und Beziehungen, frage ich mich auch immer wieder, ist man dadurch ein besseres Elternteil?
Nö.
Ja.
Nein, also vielleicht ist ja deutlich geworden, es geht nicht so sehr darum, um das Wissen,
ja.
Sondern es geht darum, dass man spüren kann, was braucht mein Kind und dass man spüren kann, aha, wo brauche ich aber gerade vielleicht was von meinem Kind?
Ja.
Und das auseinanderhalten zu können.
Das finde ich einen schönen Ratschlag auch so für einen selber, sich total. Das zu fragen.
Genau.
So
es schadet nicht, Literatur zu lesen. Es schadet nicht, Dinge zu kennen, weil dann nimmt man natürlich auch bestimmte Dinge vielleicht ein bisschen besser in einem anderen Blick wahr.
Ja.
Das schadet nicht. Aber rein die theoretischen Kenntnisse alleine helfen nicht. Und umgekehrt können Sie eine hervorragende Mutter, ein hervorragender Vater sein, auch ganz ohne Literaturkenntnisse.
Toll.
Super, ist doch ein schöner Abschluss.
Vielen Dank.
Genau, bedanke mich auch ganz herzlich.
Sehr gerne, ich komme gerne wieder.
Sehr schön. Freuen
uns.
Das war der
Mutterpodcast
mit
Leo
und
Luisa.
Bis zum nächsten Mal.